Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Und zwar unsere Jubiläumsfolge. Hey!
Kann man mal auf den Tisch klopfen. So.
Trommelwirbel. Genau, die 100. Folge ist am Start. Marcel springt schon rein, komm.
Ja, ich habe gesagt, zu erzählen. Vielleicht kriegen wir es ja bei der 200. Folge hin, dass wir auch Soundeffekte haben, die uns dann gesponsert werden. Ich weiß noch nicht. Scheint aber sehr teuer zu sein, deswegen müssen wir jetzt erstmal mit klassischen Mitteln einherkommen und uns selber die Geräusche machen.
Ja, wir arbeiten erstmal weiter mit unserem Setting, was so noch so 0815 aus den Anfangstagen ist, ne?
Ich hatte während der Uni noch so eine App auf dem Telefon, da konnte man dann immer irgendwelche typischen so weirden Sounds abspielen auf Knopfdruck, so den Jeopardy-Song oder sowas, aber da kam dann wahrscheinlich irgendwann mal hier die Copyright-Anwälte und haben das Ding dann untersagt. Ja. Wahrscheinlich gibt es das schon gar nicht mehr.
Davor haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Sorge. aber wir sind ja erstmal so hier zu unserer 100. Folge und damit... Max, du bist gerade schon reingestiegen. Herzlich willkommen und richtig schön, dass du dir nochmal die Zeit für uns nimmst, muss man ja sagen. Folge 47 war es, also vor 53 Folgen. Auch ein sehr guter Abstand, ne? Mal gucken, so um die 150. Folge bist du dann auch wieder am Start, Max. Das freut uns sehr, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, danke. Danke euch beiden nochmal für die Einladung. Ich fühle mich geehrt, dass ich euch hier wieder mitbegleiten darf in der Diskussion und im Gespräch. Ich freue mich schon drauf. Und also 100. Folge, das ist schon, da klopfe ich mir selber mal auf die Schultern, dass ich hier Teil sein darf und euch natürlich auch beiden, dass es schon so lange durchhaltet. Zu zweit 100 Folgen mit allen möglichen Leuten hier in unserer Industrie reden, ist ja, sag ich mal, auch nicht das Einfachste auf der Welt.
Das kann man so sagen, also vielen Dank, das nehmen wir gerne mal entgegen, ne? Also das lassen wir uns gleich auf unseren Jubiläumskuchen hier vielleicht auch nochmal auf der Zunge zergehen, so ein kleines Lob, das können wir doch immer gebrauchen. Also vielen Dank, Max, jetzt an alle, die Folge 47 noch nicht gehört haben und die sich vielleicht nicht so viel in unserer Branche tummeln, weil ich würde sagen, die restlichen kennen dich vermutlich, aber hau nochmal kurz raus, wer du bist, was du machst und wir haben ja mal eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet und das vielleicht auch speziell unser 100. Gast zu sein oder der Gast unserer 100. Folge zu sein.
Sehr gerne. Dann habe ich noch 2 Minuten Zeit, mir zu überlegen, was mich auszeichnet. Max Imbiel. Ich bin Security-Mensch, Security in der Cybersecurity unterwegs. Ich bin CISO aktuell für ein Krypto-Unternehmen. Davor war ich bei 2 Banken, Fintech-Bank bei der N26, davor große traditionelle Bank, bei der UniCredit. Und habe davor aber auch in anderen Firmen hauptsächlich eigentlich im Security, im Cybersecurity-Umfeld gearbeitet, war auch in der Beratung tätig und bin relativ viel unterwegs, sage ich mal, mit dem Thema auch außerhalb von der Arbeit oder von meinem Hauptarbeitgeber noch mit meiner eigenen kleinen Company, nennt sich ja Head Security, das bin auch wirklich nur ich selbst, aber darüber biete ich halt gerne dann auch noch Security-Beratungen oder Hilfe bei bestimmten Themen im Security- und Digitalisierungsumfeld an für, ich sag mal, auch kleinere Unternehmen vor allem, die halt sich damit schwer tun, den richtigen Start in das Thema reinzufinden und wie sie damit anfangen sollen und jemanden zu finden, den sie auch vertrauen können. Und das war mir dann einfach ein Anliegen, da meine Expertise, mein Wissen, das ich über die letzten Jahre aufgebaut habe und natürlich aber auch mein Netzwerk einfach darüber mit anbieten zu können, dass auch wenn sich daraus dann eben kristallisiert, dass man eben beispielsweise jemanden hat, der von einer Legacy-IT auf was Neues, Modernes umsteigen will, dass ich dann da auch Hilfe mitgeben kann von Leuten, die ich einfach kenne und denen ich auch eben vertraue, dass sie die auf dem Weg dann mit begleiten. Und vielleicht ist das dann auch, und jetzt kann ich einen sehr schönen Brückenschlag machen, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen der Punkt, der mich quasi auszeichnet und wie gesagt ehrt, dass ich bei euch in der 100. Folge mit auftreten kann, dass ich glaube ich, schon sehr das Thema Security auf meiner Brust nach außen trage und versuche da eben auch die Begrenzung nur auf mein Arbeitsumfeld sozusagen zu sprengen und mich eben auch draußen sehr, sehr viel bewege, auch als Berater in Firmen eben oder als Advisory Board Member in Startups, um einfach zu gucken, dass wir wirklich mit dem Thema vorankommen, was für mich einfach eine total intrinsische Motivation ist, weil ich selber habe zwei kleine Kinder. Bei der Großen geht dieses Jahr die Schule los und ich muss mich natürlich auch tagtäglich damit befassen, wie die zwei aufwachsen, ne, wie die in Zukunft mit dem Internet umgehen werden und wie ich ihnen beibringen kann, was es da draußen natürlich alles eben für Gefahren und Risiken auch in dem Cyberumfeld gibt. Und deswegen, glaube ich, mache ich da gerne einfach selber so viel und bin eben auch gerne dann in solchen Podcasts mit unterwegs wie bei
euch. Sehr, sehr cool. Also das merkt man dir, glaube ich, immer an, wenn man dich, egal wo man dich hört, dass das eine große Leidenschaft ist und dass du die auch gerne teilst, was ja auch nicht so der Normalfall in unserer Branche ist. Sei jetzt mal, dass jeder mit all diesen Themen immer hausieren geht und wirklich versucht, auch alle abzuholen, innerhalb der Branche, aber auch außerhalb der Branche. Und das würde ich 100% unterschreiben, das zeichnet dich definitiv aus. Und ich habe gerade noch so gedacht, bevor du angefangen bist, jetzt hast du ja eine sehr hohe Affinität für den Finanzsektor entwickelt. Hast du ein besonderes Gespür für Zahlen oder so? Wie bist du da gelandet?
Mathe war nie meine Stärke. Obwohl ich sogar dann auch Informatik studiert habe. Jetzt diejenigen, die mich noch ein bisschen besser kennen und denen die Folge hören, die werden dann mir gleich wieder schreiben, du hast ja gar nicht Informatik studiert, du hast ja Wirtschaftsinformatik studiert. Ich habe aber mit Informatik angefangen und ich habe auch die erste Prüfung da der Mathematik dahinter bestanden. Jetzt nicht beim ersten Mal, das gebe ich auch offenherzig zu. Aber ich habe es immerhin geschafft. Warum bin ich in der Finanzbranche unterwegs? Ich glaube, schlussendlich, wie bei so vielen, auch in unserer Industrie, war es einfach Zufall. Als ich zur UniCredit gekommen bin, habe ich damals ganz offen und ehrlich meinem quasi zukünftigen Chef gesagt, du pass auf, ich kenne mich, was jetzt so Regulatorik und so weiter angeht, in der Finanzbranche noch gar nicht aus. Also das war wirklich auch aus meiner Beraterzeit die einzige Industrie, mit der ich überhaupt noch gar keine Berührungspunkte hatte. Deswegen, ich habe mich da natürlich vor dem Interview ein bisschen informiert und das erste Mal was zur BAIT gelesen und MRISC damals noch und so. Habe aber eben auch gesagt, aber das sind ja Sachen, die kann ich ja mit Sicherheit lernen, einfach on the fly, on the job. Und da stand er voll dahinter, das hat er unterschrieben, deswegen hat er mir damals die Chance gegeben. Und während ich dann da also in dieser Industrie angefangen habe, habe ich eben gemerkt, dadurch, dass wir vor allem in Deutschland so einen starken Fokus auch auf IT-Sicherheit, Informationssicherheit schon seit vielen Jahren haben und dieser ganze Sektor so krass und streng reguliert ist, auch aus der Richtung des Risikomanagements und dadurch, dass Risikomanagement natürlich auch extreme Auswirkungen auf unser Cybersecurity-Leben hatte, habe ich einfach gesehen und für mich realisiert, dass es, glaube ich, für so gut wie alle Unternehmen da draußen eigentlich der richtige Weg nach vorne. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen Security oder Cybersecurity als Gesamtes betrachten jetzt und wie sich das Umfeld entwickelt hat, sehen wir auch, dass wir viel mehr auch über Risikomanagement reden, dass wir viel mehr aus den Ketten der IT sozusagen ausbrechen und sehen, dass Security viel mehr ist als nur ein Thema innerhalb der IT. Und von daher bin ich sehr froh, in dem Umfeld unterwegs zu sein, weil ich glaube, es bringt den richtigen Schub nach vorne. Und mit NIS 2 und so weiter sehen wir ja eh auch, dass das jetzt immer mehr kommt und auch immer mehr auf die anderen Industrien sich einfach ausweitet.
Was sich in den letzten 53 Folgen verändert hat, würde ich jetzt aber mal so sagen, ohne dass ich das genaue Datum hatte, war auf jeden Fall oder ist die geopolitische Lage. Da kann man durchaus sagen, wir sind in einer sehr volatilen Welt im Moment, mit Sicherheit von ganz, ganz vielen Parteien, die ja vielleicht nicht immer miteinander arbeiten. Wie würdest du sagen, beeinflusst das Ganze, diese geopolitische Lage, unsere digitale Sicherheit in Unternehmen? Aber du hast ja auch gerade mal uns als Privatpersonen angesprochen. Wie würdest du sagen, ist die Auswirkung davon?
Wie viel Zeit haben wir? Es ist ein sehr heikles und schwieriges Thema, über das wir uns gerade natürlich überall unterhalten, also im privaten Umfeld, mit Kollegen. Und es gibt wie immer natürlich die einen sagen, ja, wieso, es bleibt doch eh alles gleich. Es gibt die anderen, die sagen, ja, jetzt muss sich alles ändern und wir müssen uns hier komplett auf nur noch uns konzentrieren. Ich glaube, was wir also nochmal so aus den letzten Jahren rausgesehen, ne, und das sind das, also seitdem es das Internet gibt und seitdem die ganze Welt immer vernetzter wird und globaler wird, ist mit einer der Grundprinzipien, die wir, glaube ich, haben auf dieser Welt, ist einfach, dass wir ein globales Netz haben, was uns alle umspannt, woran wir alle teilnehmen und worauf wir nie wieder verzichten werden können. Ja. Und auf dieser Basis, wenn man das mal so als Core Value, ja, als Kernwert von dem sieht, was unser digitales Zeitalter heutzutage ausmacht, sind natürlich jetzt die geopolitischen Entwicklungen, also eben Trump in Amerika haut auf alles mögliche Zölle rauf, lässt den Verteidigungsminister dem NSA sagen, dass sie keine Aktionen mehr gegen Russland fahren dürfen. Die Chinesen und die Nordkoreaner, bei denen man immer sieht, dass ihre Nation-State-Gruppierungen immer aggressiver werden und auch immer weiter natürlich IP-Fraud begehen. Das sind alles Themen, die wir irgendwo auf eine gewisse Art und Weise schon über die letzten Jahre immer gesehen haben, wie sie passieren, ne? Und wir aber als Europa vielleicht uns einfach trotzdem immer zu sehr darauf verlassen haben, dass alles schon gut gehen wird und wir auf unsere etablierten Partner uns immer verlassen können. Was natürlich witzig ist, wenn man daran zurückdenkt, dass die Merkel damals mit ihrem Telefon ausspioniert wurde von den Amerikanern schon. Aber ja, hat man halt mal beide Augen zugedrückt, hat man gesagt, passt schon, das machen ja eh auch
unter
alle.
Unter Freunde anderen. Ist okay.
Ja, also genau, so unter Freunde passt schon, ist ja nicht so schlimm. Es sind ja keine privaten Sachen, die sie da teilen. Also irgendwie hat sich's angebahnt und ich glaube, worauf wir jetzt einfach nur achten müssen, ist, dass wir uns nicht zu sehr verrennen in der ganzen Meinungshaltung. Wir können uns gar nicht mehr eben auf den Osten und den Westen verlassen, keine Chance, alles böse. Wir müssen jetzt hier die absolute europäische Souveränität hinstellen. Weil, also davon abgesehen, dass ich voller europäischer EU-Anhänger bin und Verfechter und ich glaube, dass mit eines der besten Prinzipien gibt für uns als Europa, dass wir als Europa auch zusammenkommen und dass wir an den Themen zusammenarbeiten, dass wir einen freien Wirtschaftsraum haben und so weiter und so fort. Wir sollten uns aber nicht darin verrennen, dass es immer Zeit braucht, sowas aufzubauen. Jetzt haben wir, glaube ich, einfach den Kaltschock quasi gekriegt, ne? In welchen Zeiten wir jetzt einfach leben, dass wir uns darum kümmern müssen und die Investitionen, die jetzt schon getätigt wurden beziehungsweise zugesagt wurden auf dem hier AI-Summit auch in Paris bezüglich den Weiterentwicklungen und so weiter, die haben es ja schon gezeigt, dass man jetzt auch in der Politik eben verstanden hat, wir müssen ein gewisses Gegengewicht zu der, ich will nicht sagen unsicheren Lage, aber zu der ungewissen Lage in der Geopolitik in der Welt irgendwie aufsetzen. Haben wir es an anderen Punkten verpennt, wenn man jetzt mal wieder Gaia X anschaut, die ja eigentlich schon auch seit auch fast mehr als 10 Jahren mittlerweile, glaube ich, daran gearbeitet haben, dass man mal ein wirklich unabhängiges Cloud-Center für Europa hinstellt und sich dann auch nur noch darin verrannt haben, irgendwie über mehr Lobbyismus und politische Themen zu reden, als dann wirklich an der Technik zu arbeiten, weswegen ja Nextcloud ausgestiegen ist, müssen wir jetzt, glaube ich, nochmal hin und müssen sagen, okay, und jetzt lasst uns mal was auf den Weg bringen, wo wir insgesamt von uns selber überzeugt sind, dass wir nicht mehr zu 100% von allen anderen quasi abhängig sind. Natürlich wird eine gewisse Abhängigkeit in den Westen und in den Osten immer übrig bleiben. Wie gesagt, auch so, genauso funktioniert das Internet. Wir können nicht einfach das Internet abschalten oder nur noch ein europäisches Internet hinstellen. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Wenn man auch da wieder schaut, ne, auf Basis unserer Wirtschaft, wir exportieren enorm viel und der Export geht natürlich auch weit über den Warenexport hinaus, in mittlerweile auch die digitale Service-Schiene, die exportiert wird. Und wenn wir uns da dann jetzt abkapseln würden wir drunter mehr leiden, als dass wir mehr einen Gewinn dafür hätten. Was müssen wir aber machen? Wie gesagt, ist schauen, wie können wir was auf die Beine stellen, dass wir zumindest eben nicht hundertprozentig von den anderen Playern abhängig sind. aber auch durchaus von den Besten insofern auch lernen. Und ich glaube, da war auch diese News jetzt vor 4 Tagen von BSI und Google, dass die hier diesen Kooperationsvertrag jetzt unterschrieben haben. Auch natürlich was aufgrund wieder der aktuellen Lage für ziemlich hitzige Gemüter gesorgt hat und für hitzige Aussagen auch. Aber ich glaube, schlussendlich ist so eine Kooperation teilweise gar nicht schlecht. Weil Google hat fast 200.000 Mitarbeiter weltweit. Ich glaube, die stellen im Jahr mehr Leute ein, als das BSI überhaupt hat. Und da kümmern sich einfach unglaublich viele Leute auch um das gesamte Security-Thema und auch die Entwicklung, also um Security Engineering. Und von denen jetzt zu lernen, ja, und so ein Kooperationsvertrag ist natürlich auch eben viel an Best Practices arbeiten, auf die Forschung auch zu schauen, die Google da natürlich enorm weit vorantreibt. Also Google ist ja mit ganz vorne dabei, was auch Post-Quantum-Kryptographie angeht. Und da können wir enorm viel mitnehmen. Und ich glaube, auf der Art und Weise müssen wir definitiv auch weiter kollaborieren. Also gerade in der Security ist ja Kollaboration mit eines unserer größten und besten Güter, die wir haben. Von daher, Schlusssatz sozusagen zu machen, man springt gefühlt irgendwie gerade so von einem Bein aufs nächste und das auch noch auf Eierschalen, aufglühenden Kohlen und von oben fallen rostige Nägel und Scherben herunter. Aber wir werden da schon den richtigen Weg, glaube ich, nach vorne finden, solange wir auf die richtigen Leute auch hören und die sich auch ganz, ganz öffentlich und offen sozusagen auch an diesem Diskurs teilhaben und mit agieren. Ne? Also nicht Stillstand machen bei sich selber im Kopf, sondern durchaus auch selber versuchen, den Mehrwert dazu mit beizutragen.
Jetzt haben wir gerade in den letzten Wochen, du hast es eben schon angesprochen, Handelszölle in den USA, auch ein paar Botschaften nach Europa und gerade auch nach Deutschland bekommen, wo ich mir mal denke, der ein oder andere Mittelständler wird da sicherlich langsam kalte Füße bekommen. Denn wenn man mal in so einen Technologiestrauß guckt, den wir da normalerweise etabliert haben, dann ist er natürlich sehr, sehr stark abhängig von amerikanischen Tech-Unternehmen, so wie die Welt eigentlich, da ja die größten Tech-Unternehmen mit viel Innovationskraft, inklusive auch der ganzen KI-Schiene, die ja sehr stark auch aus den USA kommt, eben dort verlautet ist. Was würdest du denn sagen, was sind so spezielle Herausforderungen, die aktuell auf Unternehmen zukommen könnten, gerade durch die angespannte geopolitische Lage? Aber was sind vielleicht auch Vorteile, die wir an der Stelle haben? Du hast es gerade mit Google ja schon mal so leicht ausgeführt, sodass man auch einen kleinen Hoffnungsschimmer geben kann.
Also ich meine natürlich, die größten Herausforderungen würde sich ein Unternehmen jetzt sofort reinholen in dem Moment, wo es sagt, wir setzen jetzt hier keine US-Unternehmen mehr für unsere digitalen Lösungen ein. Weil da machst du ein Fass auf, das hat keinen Boden. Und da bist du die nächsten 5 Jahre wahrscheinlich auf deiner IT-Strategie, Roadmap nur noch damit beschäftigt, diese ganzen Firmen sozusagen rauszunehmen und versuchen, irgendwelche Alternativlösungen made in Europe oder Open Source quasi bei dir dann intern einzusetzen. Einfach aus dem Grund raus natürlich, ja klar, weil du hast es schon gesagt, ja, die großen Tech-Konzerne sitzen halt in Amerika, die haben da jahrelang gearbeitet, die Tools funktionieren meistens zu 99% reibungslos und funktionieren und sind aktiv und sind online. Und da jetzt auf einen Player zu setzen, der hier vielleicht irgendwo aus Europa vor ein paar Jahren rausgesprungen ist und versucht, so ein Gegenprodukt zu machen, ist halt echt schwierig. Also das ist ein gigantischer Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht. Weil ich meine, stell dir nur mal vor, du sagst jetzt einem Konzern, die seit ein paar Jahren vielleicht auf Office 365 sind oder Microsoft 365, heißt also, es ist in der Azure Cloud, alles wird in SharePoint oder OneDrive gespeichert, Teams wird genutzt, um sich gegenseitig auszutauschen und so weiter. Und jetzt sagst du denen, nee, ab morgen, ja, nutzt ihr, warte, Mozilla, nee, das ist auch ein US-Unternehmen, kannst du eigentlich theoretisch auch nicht nutzen, ne? Ihr habt einen neuen E-Mail-Client, dann nutzen wir in Zukunft irgendwelche Open-Source-Office-Tools und untereinander schreiben wird nur noch in Signal-Gruppen dann passieren. Ach nee, warte, Signal ist auch amerikanisch oder ist es australisch? Da hänge ich jetzt gerade, aber macht ja nichts. Dann nehmen wir halt Telegram. Ach nee, ist auch nicht gut. Nehmen wir Threema. Na, das kostet was. Ah, wo kommen wir denn dahin? Also wie gesagt, das ist dann dieser Rattenschwanz, der sich da hinterherzieht. Und deswegen glaube ich, Firmen, die jetzt da plötzlich dastehen und das sagen, die wissen glaube ich nicht, was da wirklich dahinter steht und was das an Aufwand bedeutet. Mal davon abgesehen, die größten Herausforderungen, die ich jetzt natürlich auch gerade sehe mit den Zöllen, die du ja auch schon angesprochen hast, ist ganz eindeutig, ganz klar zurückgehende Bestellungen und Orders von deutschen Firmen, die eben vorher ganz viel nach Amerika geliefert haben und da ganz aktiv dran teilgenommen haben, weil sie eben ein OEM waren, der vielleicht irgendwelche Automobilfirmen zugeliefert hat, sonstige Warenwirtschaftsexporte in die USA betrieben hat. Die sind jetzt alle, die dann jetzt alle irgendwie vielleicht ein Viertel teurer werden quasi. Da überlegen sich dann natürlich Firmen schon doch nochmal auch, wie sie das dann draufschlagen sollen und wo sie Abstriche machen müssen, wo sie selber teurer werden müssen, dann auch wieder quasi im Land oder innerhalb der EU, damit sich das dann überhaupt dann alles für sie lohnt. Also ich glaube, das sind Auswirkungen, die wir weitaus mehr spüren werden. Und die andere große Herausforderung wird halt dann einfach sein, wie stellen wir uns so agil auf, dass wir auf gefühlt jeden Tag kommt ja eine neue Message von da drüben rüber, dass wir darauf theoretisch reagieren können mit einer passenden Business-Strategie. Und ich meine, ich glaube, ab einer gewissen Größe als Firma musst du sowas machen, vor allem wenn du eben so international unterwegs bist. Als eine kleinere Firma, ganz ehrlich, ja, dann musst du es einfach mal abwarten und Tee trinken, weil noch ist nichts hundertprozentig geklärt. Würde ich sagen. Es hat uns keiner einen Krieg erklärt oder sowas oder gesagt, dass man nicht mehr zusammenarbeitet oder so. Von daher sind, glaube ich, die meisten aktuell einfach in dieser unsicheren Position, wo sie nicht so genau wissen, was werden wir einfach die nächsten Tage und Wochen noch erleben aus dieser Administration heraus und wie stellen wir uns dementsprechend dann auf, sage ich mal. Also die Unsicherheit, glaube ich, das ist gerade so das, was die meisten umtreibt.
Richtiger Punkt. Ich vielleicht jetzt in der Situation, wo noch mehrere, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten auf dem Tisch liegen, dass man sich mit den Möglichkeiten beschäftigt und für sich Szenarien entwickelt, damit man nicht erst anfängt, wenn es soweit ist, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ne?
Ich meine, ja, klar, sollte man sich immer schon von Haus aus, und jetzt gehen wir so ein bisschen fast schon thematisch in die Richtung ja Business Continuity Management eigentlich schon rein, weil wenn ich dann jetzt wieder sage oder sehe, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Thema, gut, besser als nie, aber hätte man vielleicht vorher schon mal machen können, indem man halt ein ordentliches BCM aufbaut und sagt, ach, guck mal, das sind die Supplier, die wir einsetzen, dass wenn die ausfallen, dann können wir unseren Laden dicht machen. Ja, wenn man das jetzt anfängt, super gut, aber dann halt wirklich mal genau hinschauen und sagen, okay, wir haben jetzt irgendein Tool, keine Ahnung, in unserem Finance-System oder für unser ERP, sage ich mal, worauf wir aufbauen. Das Tool kommt eben aus Amerika beispielsweise, haben wir von dort eingekauft. Aber wenn wir das nicht mehr hätten, dann würde unser kompletter Business-Prozess stillstehen. Dann können wir den Laden dicht machen. Also sollten wir gegebenenfalls schon mal schauen, gibt es einen Competitor am Markt, der dasselbe Produkt quasi auf die Beine stellt? Inwiefern könnten wir rein theoretisch bei einem Totalausfall von Nummer 1 auf Nummer 2 umrollen? Kann man da vielleicht eben auch hier wieder, ne, so eine Art Kooperationsvereinbarung vielleicht schon mal von vornherein herstellen mit dem, dass man eben sagt, hey, wir halten uns gegenseitig unsere Partnerschaft so ein bisschen warm, dass wenn mal was passieren sollte, wir konkret auf euch rübergehen. Dafür können wir ja auch schon mal 2-3 Tests irgendwie über das Jahr laufen lassen, um einfach sicher zu gehen, dass das funktioniert. Und dann, wenn es auf hart kommt, dann kann man das machen. Oder vielleicht erkennt sogar, dass der europäische Partner sogar noch besser ist als der, den man ursprünglich hatte. Und dann geht man komplett rüber. Kann natürlich auch sein. Da muss man sich wieder einen zweiten anderen überlegen, damit das BCM dann nicht wieder brach liegt. Aber ich denke mal, das ist halt das, worüber sich auch viele jetzt einfach Gedanken machen müssen und schauen müssen, nochmal ganz konkret ihre Geschäftsprozesse nicht nur auf die IT-Assets anzuschauen, sondern eben auch in Richtung der Partner, mit denen man da zusammenarbeitet und bei denen man eben über Outsourcing irgendwas eingekauft hat und wo die halt herkommen. Ja, wir hatten das, glaube ich, ursprünglich mal oder sehr präsenzmäßig gesehen, auch in unseren Netzwerken, als hier der Israel-Gaza-Konflikt so gravierend losgegangen ist und natürlich ganz plötzlich ganz viele israelische Firmen, und da sind natürlich auch sehr viele Cyberfirmen mit dabei, in ihrer, sag ich mal, Leistungserbringung hinterhergehinkt haben, weil die halt die Leute abgezogen haben wieder in den Militärdienst, weil das ja bei denen Standard ist, dass alle immer erstmal durchs Militär durchgehen und jederzeit wieder eingezogen werden können. Und dann plötzlich ganz viele Firmen standen da und sagten, wo ist denn unser Outsourcing-Sock plötzlich hin? Und das sind genau die Punkte, glaube ich, wo wir jetzt nochmal ein besseres Auge drauf haben müssen. Wie gesagt, von wem kriegen wir welche Leistungen und wie kritisch ist das für unsere Firma? Und sich da dann einfach so ein bisschen contingency-mäßig überlegen, gäbe es eine Möglichkeit, da auf jemand anderen umzuswitchen, sollte der Härtefall wirklich eintreten. Ich weiß, dass es klingt immer so floskelmäßig und viele, ich habe es auch in vielen Firmen selber miterlebt, die dann sagen, ja, ist ja völlig unrealistisch und wenn wir uns jetzt mit sowas beschäftigen, dann können wir gleich hier x Millionen Euro in sonst irgendwas stecken. Das sind dann immer, meines Erachtens nach, sind das dann immer die Leute, die sich vor solchen Szenarien verweigern und dann ganz große Augen machen, wenn doch mal der Härtefall eintritt. Und dann unvorbereitet.
Ich meine, wer hätte gedacht, dass wir jetzt, also wer hätte vor 6 Monaten gedacht, dass wir an dem Punkt sind, wo wir jetzt sind? Also vermutlich die meisten nicht. Und von daher macht es mit Sicherheit Sinn, darüber nachzudenken. Auch mal einen Gedanken an das Was-wäre-wenn-Szenario zu verschwenden und vielleicht das auch mal auf ein Blatt Papier zu bringen. Davon lebt eine Dokumentation und das
absolut.
Ist schon wichtig, sage ich jetzt mal, auch mal über ungelegte Eier zu sprechen.
Genau. Ich meine, auch wieder da, ne, in der Finanzbranche musst du die auch schon seit einiger Zeit, du musst sowas wie Exit-Strategien halt haben für deine richtig kritischen Provider. Ja. Aber da kann es auch durchaus in Ordnung sein, wenn du halt sagst, unsere Exit-Strategie sagt halt erstmal, wir legen trotzdem 100% Vollwert auf diesen Supplier, weil wir es für absolut unrealistisch halten, dass der uns wegbricht. Erst wenn wir merken, dass er uns wegbricht oder wir die Ankündigung bekommen, dann konzentrieren wir uns darauf, uns was Neues zu suchen, weil wir gerade nicht die Ressourcen dafür haben, das wirklich zu stemmen. Und wie gesagt, weil die Wahrscheinlichkeit dessen, dass das eintritt, viel niedriger ist. Jetzt mit der neuen Lage ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht ein bisschen nach oben gewandert in einigen Unternehmen.
Ja, da sind wir wieder beim Risikomanagement. Wenn wir schon bei ungelegte Eier sind, wir betonen mal das Thema NIS2 und hüpfen direkt drüber weg, nämlich zu etwas, wo es keine ungelegten Eier mehr sind, nämlich die DORA. Wir springen einmal komplett in den Finanzsektor. Und dadurch, dass du natürlich aus der Branche mit der DORA, ja, ich würde mal fast sagen, tagtäglich zu tun hast und dir das um die Ohren schlagen kannst, nimm uns doch nochmal mit. Was sind ja vielleicht die ersten wichtigen Erkenntnisse, die ihr oder auch vielleicht Unternehmen in der Branche gesammelt haben? Auch weil ja die ersten DORA-Audits in den Startlöchern stehen.
Ich habe sogar schon von einigen gehört, dass die ersten Audits schon laufen, was ich für sehr ambitioniert halte und ich auch sehr auf die Outcomes dann gespannt bin, weil ich glaube, DORA vollständig umgesetzt hat auch immer noch keiner. Einfach weil doch durchaus immer noch zu viel in Anführungszeichen Fragezeichen offen waren, wie manche Themen abgehandelt werden müssen. Und ich glaube, letzte Woche Freitag oder Donnerstag, wenn ich mich richtig erinnere, war auch nochmal so ein DORA-Call mit der BaFin bezüglich dem Melderegister, wie die ganzen Outsourcings gemeldet werden müssen. Und da gab es auch an einer oder anderen Stelle einen ziemlichen Aufschrei, weil ich glaube, ein Regulator-Kollege dann irgendwie den Fall gegeben hat, dass es auch ein kritisches Outsourcing wäre, wenn der Subprovider eines Providers die Firewall für diesen Provider auf die Beine stellt. Und dann sollte man sowas natürlich auch wissen und sollte das der BaFin melden können. Und das sind halt so, da wieder Rattenschwanz-Thematik. Ne? Also so ganz grün ist man sich auch immer noch nicht. Und das ist jetzt nochmal dahingesagt, auch Digitalisierung in Deutschland mal wieder. Ne? Wie meldet man seine Supplier-Liste dem Regulator? Mit einer Excel, wo Makros drin sind. Ich verkneife mir jetzt mal den zynischen Kommentar und möchte einfach nur stehen lassen, dass wir, glaube ich, seit bestimmt mindestens 6, 7, vielleicht auch 8 Jahren in der Security eigentlich sagen, schafft uns Makros ab, bitte. weil schlecht. Und jetzt kommt dann wieder sowas um die Ecke. Genau, aber ansonsten bin ich eigentlich ein großer Befürworter von der DORA, weil sie meines Erachtens nach die richtigen Themen mit der richtigen Flughöhe
zum Beispiel? Welche, welche betrachtet. Welche, würdest du sagen, sind genau die richtigen Themen, die vielleicht vorher auch nicht in dem Umfang betrachtet wurden?
Eines ist auf jeden Fall das ganze Thema, was im Bereich Threat Intelligence und Information Sharing aufgenommen ist. Das gab es so per se vorher einfach nicht. Ne? Es gab einen ganz kleinen Abschnitt in der BAIT, wo es darum ging, dass man sich eben auch so quasi mit Intelligence von außen beschäftigen soll. Aber es hat jetzt keiner hundertprozentig darauf geprüft, wie man das macht. Ja? Ich kenne Unternehmen, die dann quasi den Punkt abgehakt haben, indem sie gesagt haben, ja, unsere Leute in der Security lesen tagtäglich Heise und Golem. Ja, okay, ist auch eine gewisse Form von Intelligence. Ja, genau. Aber erfüllt jetzt vielleicht nicht ganz den Zweck, den auch ein ordentliches Threat Intelligence dann auf die Beine stellen soll. Und da forciert die DORA nochmal mehr rein, auch was das Thema Information Sharing angeht, ne? Also dass wir uns auch innerhalb der Industrie die Informationen viel konsolidierter und abgestimmter miteinander zuschießen und teilen müssen. Heißt, hat jemand in dem Finanzsektor innerhalb der EU eigentlich, müsste man ja sagen, bestimmte IOCs bei sich gesehen, ja, bei einem vermutlichen Angriff, dann sollten die das eigentlich natürlich mit auch anderen mit den anderen Finanzinstituten teilen, weil diese IOCs können super Hilfe sein für die, dass sie sich dann auch gegen solche Angriffe abwehren können. Und es geht ja immer noch um die Gesamtstabilität unseres europäischen Finanzmarktes und nicht mehr nur um mein einzelnes Unternehmen. Ja, es geht wirklich um das global-galaktische, dass uns hier nicht einfach unser komplettes Bankensystem einfach irgendwie wegfällt und die Leute nicht mehr an ihr Geld rankommen, weil es die Leute auf die Straße bringen würde und revoltieren würde. Von daher, das ist sehr gut gemacht, meines Erachtens.
Wie soll das konkret umgesetzt werden? Also gerade das Information Sharing, das läuft das dann über die Behörde oben drüber, die dann einen Service, sage ich jetzt mal, dahinter aufbauen, um diese Informationen dann auch automatisiert bereitzustellen? Oder ist das genau noch das Fragezeichen, was es vielleicht auch gibt?
Genau, das sind leider immer noch wieder so eins dieser Fragezeichen. Dafür gibt es noch keinen, ich sag mal, umgesetzten Beschluss, wer jetzt wirklich dafür den Hut auf hat und dafür verantwortlich sein soll. Stimmen gibt es, die sagen, warum macht es das BSI nicht? Ja, für uns in Deutschland beispielsweise. Oder eben sowas wie die BaFin, die dann halt quasi ein Portal hinstellen würde. Aber wenn ich mir dann wieder überlege, dass man jetzt das Melderegister per Excel eingibt, dann möchte man es vielleicht auch nicht von denen machen lassen. Es gibt ein paar Companies da draußen, also wenn man jetzt mal guckt, wer ist überall in dem Bereich, beispielsweise auch Threat Intel zu Hause, die stellen ja eigentlich auch schon Infrastrukturen bereit, über die man sowas wie Information Sharing zur Verfügung stellen kann oder aktiv daran teilnehmen kann. Es gibt jetzt aber keinen, ich sag mal, handpicked Vendor, den man dafür dann einsetzen sollte. Und ich glaube auch nicht, dass es da unbedingt in der Zukunft jemanden geben wird, wobei auf der anderen Seite natürlich der andere sehr positive Aspekt, den die DORA mitbringt, ist das ganze Thema mit dem Threat-Led Penetration Testing. Und dafür gibt es natürlich in den einzelnen Ländern schon eine ausgewählte Liste an Firmen, die diese Tests umsetzen können. Dass man sich halt nicht irgendeine Bude quasi ins Haus holt, sondern schon jemanden, der auch außerhalb mit der Regularie sich auskennt und auch die Anforderungen dementsprechend erfüllen kann. Also vielleicht könnte ich mir dann doch vorstellen, dass es innerhalb der nächsten Monate dann mal so ein paar Handpicked-Vendors gibt oder es irgendjemand wirklich auf die Beine gestellt bekommt. Große Hoffnung wäre natürlich vielleicht sogar, dass es die EZB selber macht, da eine Plattform zur Verfügung zu stellen und einen Service zur Verfügung zu stellen, den einfach jedes registrierte Finanzinstitut dann nutzen kann und eben auch selbst irgendwie auf irgendeine Art und Weise gegebenenfalls Informationen teilen kann.
Ja, sehr, sehr spannend. Was mir so beim Thema DORA direkt in den Sinn gekommen ist, weil ja das Thema NIS2 ja auch vielleicht noch eine Nummer heißer ist, sei jetzt mal so in der Gesamtheit, weil es halt mehrere Branchen angeht, wie lange wir da jetzt schon um dieses deutsche Gesetz am Ende drumherum eiern und wie lange wir dafür brauchen, ohne jetzt zu sagen, dass das genauso kritisch ist oder eine genauso gleiche kritische Infrastruktur betrifft. Aber da sind ja auch schon ein paar Unternehmen dahinter, ja, wo man mal hingucken dürfte und sollte am Ende des Tages. Aber jetzt, wenn wir das beides mal im Vergleich sehen, das eine, ja, gucken wir mal, ob es dieses Jahr noch kommt, vielleicht irgendwie Ende des Jahres oder vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Und die DORA ist jetzt schnell an den Start gegangen und die ersten Audits laufen los, bevor NIS 2 überhaupt mal runtergeschrieben ist, final und in den Gesetzgebungsprozess final durch ist. Was meinst du, sind da Gründe dafür, dass dem so gekommen ist?
Auf der einen Seite haben wir natürlich mal, das sind Fakten, die man dazu natürlich aufzählen kann. Auf der einen Seite haben wir bei NIS2 einfach den Scope, wer alles innerhalb von NIS2 quasi inkludiert ist.
Zu viele Lobbyisten.
Ja, genau. Nämlich zu viele Lobbyisten aus zu vielen unterschiedlichen Branchen, genau. Tatsächlich geht es halt um die Unternehmen, die davon dann halt einfach betroffen sind. Ich glaube, die letzten Hochrechnungen, wenn ich die noch richtig im Kopf habe, nur in Deutschland waren ja alleine zwischen 30 und bis teilweise 60.000 Firmen, dass man gesagt hat, dass es die betreffen kann, die vorher vielleicht noch überhaupt gar keine Anforderungen, keine gesetzliche Anforderungen an das ganze Cybersecurity-Thema hatten. Und dementsprechend passiert dann da natürlich eine, in Anführungszeichen, wieder eine Welle der Entrüstung, warum man sich denn jetzt plötzlich mit diesem Thema beschäftigen muss. Ja, warum kommt denn jetzt hier schon wieder ein neues Gesetz? Und die Stimmen sind natürlich dann laut, die Stimmen haben auch irgendwo einen gewissen Einfluss auf die Politik. Jada, jada, jada. Wir tun uns im Finanzsektor natürlich ein bisschen einfacher, weil da gibt's den Regulator, der ist schon einmal sehr hart und sehr blutig auf die Nase geflogen, weil man vielleicht nicht zu genau auf ein Unternehmen in Deutschland geguckt hat und es dann sehr viel negative Auswirkungen dazu dann hinten raus gab. Und deswegen wird halt einfach auch hart durchgeführt und umgesetzt. Ja, und auf der anderen Seite auch wieder die DORA im Gegenzug zur BAIT, so viel, sage ich mal, Neues oder so viel Zusatzmehraufwand, den eine Bank, die vorher schon BAIT-compliant war, war da jetzt auch gar nicht mehr so zwingend notwendig. Es gab halt nochmal natürlich eben wieder, wie gesagt, dieses ganze Thema TI und Information Sharing oder auch das TLPT schlussendlich. Aber der Rest, was auch das Risikomanagement anging, beziehungsweise auch ein ISMS, ja, das Managementsystem, da waren ja eigentlich alle Finanzinstitute und Banken schon voll mit drin, weil sie entweder ISO 27001 zertifiziert sind oder beziehungsweise weil da jeder Wirtschaftsprüfer bei denen schon drauf geschaut hat, weil es einfach eine Anforderung aus der BAIT rauskam. Und ich glaube, das ist mit einer der Punkte, warum wir halt leider heute immer noch kein NIS2 Umsetzungs- und Cybersicherheitsgesetz haben. Ne?
Ja, NIS2 CSG. Umsetzungs- und Stärkungsgesetz oder so.
Ja, genau. Voll der geile Beamtenzungenbrecher, ja. Aber welcome to Germany.
Da kann man sich richtig mit relaten hier.
Ja, ey, bring das mal so einem Expat bei, der bei dir jetzt in der GRC-Abteilung arbeitet, wie das Ding dann schlussendlich heißt, ja. Der wird die Augen verdrehen.
Aber Tattoo-Stechen finde ich geil. Also die ersten drei, die Tattoo an podcast@pco-online.de schreiben, die kriegen Tattoo.
Und dürfen beim Deutschen IT-Security-Kongress ihr Tattoo ausstellen.
Ja. Oh, ja,
Wade, das ist gut. Genau. Sehr gut. Auf dem Bizeps. Ja. Sieht's auch gut aus.
Stark.
Ja, es sollte irgendwie möglichst ein langes Körperteil sein, weil da kann man noch so eine Timeline mit drunter stellen mit ich warte schon seit und dann geht das immer weiter oder so, ja. Genau. Nee, also ich glaube, das ist mit einer der Gründe, warum wir es immer noch nicht haben. Realistisch gesehen glaube ich auch, wir kriegen es, wenn dann erst irgendwann gegen Ende des Jahres, weil wir natürlich jetzt aktuell in der Situation sind, dass sich erst eine neue Regierung bilden muss, die dann auch natürlich wieder nochmal, sind wir mal ganz ehrlich, ein paar ganz andere Themen in unserem Land zu tackeln hat. Aber trotzdem wäre es auch für mich natürlich ein ganz großer Wunsch, dass das Ding wirklich auch in Gesetz gegossen wird und dann aktiv ist, so zeitnah wie möglich einfach. Weil du hast natürlich leider immer noch viele Firmen, die halt dastehen oder Geschäftsführer, die dastehen und sagen, solange das nicht Gesetz ist, mache ich da nicht mit. Ja, weil sie sagen, da hat es noch keine Auswirkungen auf mich. Das ist natürlich Quatsch, weil das Gesetz ist nicht dafür da, um dich zu bestrafen oder dafür, dass du Geld ausgeben musst wegen etwas Unnötigem, sondern es dient ja auch deiner eigenen Resilienz als Company. Es macht dich stärker auch gegen deine Mitbewerber, die du am Markt hast. Ja? Also Cybersecurity ist nicht nur etwas, was ein notwendiges Übel ist, sondern ein Thema, mit dem du dich auch durchaus absetzen kannst gegenüber deinen Competitors. Von daher sollten wir das Ding so schnell wie möglich haben und jemand, der sich bisher noch nicht mit dem Thema beschäftigt hat, bitte tut es. Ja, hört darauf, was wir Security-Menschen sagen. Wir machen das nicht nur, damit wir unseren Job behalten, sondern ich glaube, wir haben alle so eine gewisse intrinsische Motivation eben, damit wir insgesamt einfach besser und resilienter dastehen.
Warum man es vielleicht noch machen sollte, erfahren wir gegebenenfalls noch im Ausblick, aber da kommen wir dann gleich erst hin. Da ist schon mal ein kleiner Spoiler dahin. Ne? Aber wir
wechseln Cliffhanger. Geil,
bleibt ey. Dran für Folge 101, bei der wir
ja, genau.
drehen das heute durch. Keine Frage, das wird jetzt abgedreht. So viel haben wir auch gar nicht mehr auf der Agenda. Also wenn ich jetzt mal so gucke, Banken haben wir jetzt durchgespielt, NIS 2 haben wir angesprochen, damit sind schon mal sehr viele Felder auf meinem Bullshit-Bingo bedient. Was wir aber noch nicht gemacht haben, da hatten wir nur ganz kurz in der Vorstellung drüber gesprochen, du bist ja jetzt auch Krypto-Experte. Jetzt nicht in dem Sinne mit Investment-Tipps und Krypto-Bro, so wie man das vielleicht aus TikTok kennt, sondern ich meine jetzt vielmehr im Sinne von, was passiert auch auf der Seite. Ich kenne auch Kryptowährungen, ich durfte da auch schon mal Transaktionen durchführen und ich habe auch schon Unternehmen gesehen, die einige Bitcoin auf ein anderes Wallet überwiesen haben aus diversen Gründen, da sprechen wir vielleicht wann anders drüber. Wir kommen aus einem Jahr, wir sind gestartet dieses Jahr, die Erwartungen sind sehr, sehr hoch an den Bitcoin. Wir haben irgendwann mal 100.000 Euro geknackt am Anfang des Jahres. Jetzt Stand heute sieht es aktuell nicht ganz so gut aus, aber dieses All-Time-High, was wir gehabt haben, hat das Auswirkungen, Max, die auch auf Unternehmen rübergehen und gerade auch auf deren Sicherheitsstrategien oder ist und bleibt Kryptowährung etwas, was eher den Privatanwender angeht?
Nee, also ich kann definitiv sagen, dass was man im Markt sieht, und das ist jetzt nicht nur darauf beschränkt, wo ich tätig bin, sondern wirklich, das ist einhellig zu sehen, auch bei den anderen Exchanges, bei Firmen, bei Family Offices, also solchen Firmen, die quasi die Vermögen von reicheren Familien und Eigentümern quasi verwalten, dass auch die Diversifikation ihres Portfolios oder ihrer Rücklagen und ihrer Finanzen auch immer mehr in Richtung Krypto gehen. Einfach, weil man, wenn man sich mal seit Beginn des Bitcoin quasi mal ansieht, wie der sich entwickelt hat, gibt es faktisch kein anderes Asset auf dieser Welt, was so eine Wertsteigerung erlebt hat. Und was steht da dahinter? Viele Leute sagen immer, es ist ja nur ein digitales Asset, was keinen wirklichen Gegenwert hat, wie es jetzt Gold hätte beispielsweise, weil du hast immer noch dein Gramm Gold oder so, das wir quasi mit Wert betiteln. Aber auch da sage ich, ist nicht ganz wahr, weil auch sowas wie ein Bitcoin oder eben die meisten der anderen großen Stablecoins da draußen sind endlich. Und das ist ja genau das, woher auch Gold oder Silber und alle anderen Metalle oder etwas, worauf wir Wert legen, Aktien ja genauso, der Fall ist, wie wir diesen Wert bemessen. Es ist ein endliches Gut. Und irgendwann ist das Limit erreicht, dann ist quasi nichts mehr da. Also dieses Bitcoin-Mining, das Schürfen, ja, das wird irgendwann den Punkt erreichen. Ich siehst ja so viel zum Krypto-Experten. Ich glaube, dass der letzte Block nach Hochrechnung wird irgendwann 2050 gemeint oder wenn ich das ungefähr im Kopf habe. Und von daher wirst du dann dort ein Asset haben, was quasi diesen digitalen Wert darstellt, auf Basis einer Technologie. Und das ist auch nochmal der andere Punkt, die, glaube ich, in der Gesamtwirtschaft immer noch voll in den Kinderschuhen steckt, was die Anwendbarkeit angeht, was aber noch einen viel größeren Treiber kriegen wird in den kommenden Jahren. Blockchain wurde durch Corona einfach hart abgebremst, weil Corona hat, die Anforderungen in Corona sind einfach nur in die Digitalisierung reingegangen, in Richtung, wir brauchen jetzt VPN für alle und Collaboration-Tools, die alle nutzen, auch aus dem Homeoffice raus. Alles andere ist erstmal wurscht. Wir müssen uns erstmal darauf beschäftigen. Und jetzt kommt das ganze Thema auch Blockchain wieder. Wie kann man Blockchain sinnvoll einsetzen? Wofür ist es ein wirklich innovativer Treiber, um Prozesse zu verbessern, auf die man jetzt lange gesetzt hat, die aber eigentlich viel zu komplex und auch schwer nachzuvollziehen sind. Ne? Mit eines der coolsten Anwendungsprinzipien aus einer Blockchain heraus, finde ich immer noch, ist die einzusetzen, um ein vollumfängliches Audit-Proof-Log-System quasi zu haben. Ja. Ja? Weil du diese Blockchain quasi nicht mehr abändern kannst, kannst du schlussendlich das hinten raus als Evidenz für einen bestimmten Prozess quasi an deinen Wirtschaftsprüfer geben. Und der weiß dann einfach, das ist so abgelaufen, Punkt. Da gibt's keine Abweichung. Das, was da drin steht, ist 1:1 so abgelaufen. Da kann auch nichts getempert werden. Das plus noch viele weitere Themen, glaube ich, werden das ganze Thema Blockchain noch enorm treiben. Von daher, ja, wir sehen, dass auch eben Krypto immer mehr kommt. Trump selbst hat ja hier auch wieder geschrieben, dass er jetzt Staatsreserven für was war es erst, Ripple, Solana und ADA auf die Beine stellen will. Und dann hat er nochmal schnell BTC und ETH hinterher geschossen, weil ihm da wahrscheinlich sein Krypto-Zar, den er eingestellt hat, dann nochmal eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, du hast da zwei vergessen. Aber auch da scheiden sich natürlich wieder die Geister. Ist es sinnvoll, eine Staatsreserve auf solchen Coins zu messen? Bei BTC und ETH würde ich noch sagen, ja, durchaus praktikabel. Jetzt muss man wieder gucken, wie viel man macht, wie viel Prozent das quasi ist. Aber das bleibt denen mal überlassen. Da will ich denen auch gar nicht reinreden. Und in Richtung des Wertes, ja, jetzt sind wir wieder runtergegangen. Ist aber auch, glaube ich, eine ganz normale Marktsituation, weil natürlich vor der Wahl beziehungsweise bis zu der Wahl hin haben wir diesen starken Anstieg gesehen, weil natürlich mit dem Thema enorm viel Werbung auch betrieben wurde und gesagt wurde, worauf man da setzt. Dann war die Wahl vorbei. Es war erstmal sehr ruhig um das Thema. Und selbst mit dieser Aussage von Trump und mit dem Meme-Coin, den er ja direkt an seiner Inauguration da rausgehauen hat, hat man, glaube ich, gemerkt, dass die gesamte Krypto-Szene auch wieder realisiert, dass vielleicht nicht alles, was der macht, auch für uns oder für die Krypto-Szene so vorteilhaft ist. Sondern er vielleicht auch noch ein paar Learnings braucht von ein paar cleveren Leuten, die ihm nochmal erklären, wofür eigentlich Krypto wirklich da ist und dass man damit eben keine Pull-Rug-Sachen macht, wie der Milei. Ansonsten, ich glaube, es ist nie zu spät, in sowas zu investieren, als Privatperson, aber auch als Unternehmen. Aber immer noch wie bei jeder Finanzberatung, und dies ist keine Finanzberatung, sollte man sich natürlich sicher sein, dass man diese Investitionen nicht mit Geld macht, auf das man angewiesen ist, und dass man trotzdem sein Portfolio relativ gut diversifiziert. Ja, also nicht nur auch alles 100%, auf das man nicht angewiesen ist, 100% dann in irgendeinen Shitcoin reinschmeißen und dann plötzlich wundern, wenn der nichts mehr wert ist, sondern halt einfach gucken, hast du ein bisschen Spielgeld, dann von mir aus schmeißt das mal in so einen Shitcoin rein, auch da kannst du vielleicht mal 5 € machen, ja. Aber ansonsten schau, dass du eine saubere Abmischung hast zwischen den gut laufenden Stablecoins und halt so ein bisschen Spielgeld, wie gesagt. Aber schau, dass du eben vielleicht auch mal was in ETFs reinpackst oder in ein paar gut laufende Aktien. Damit musst du dich einfach
besser abstellen. Jetzt gab es ja zuletzt, Marcel, auch in den Medien einen, ich nenne es mal, einen kleinen Vorfall, wo eigentlich
kleinen Vorfall.
Wo eine nicht ganz kleine Summe den Eigentümer gewechselt hat. Da sprechen wir von Angriffen auf Kryptowährung, wo wir uns vielleicht schon mal dran gewöhnen können.
Auf jeden Fall. Also dadurch, dass sie ja immer populärer werden in der Nutzung. Ich meine, ich glaube, es gibt kaum noch jemanden im Privatpersonenbereich, der nicht schon mal von Bitcoin gehört hat. Viele, die entweder ihr Spielgeld oder vielleicht auch nicht ganz so risikobewusst, vielleicht auch ein bisschen mehr darin investiert haben, sind da natürlich mit drin. Unternehmen mittlerweile, die da auch mitmischen. Deswegen ist das natürlich auch bei den Angreifern ein lukratives Ziel, weg vom vielleicht klassischen Banking, wo wir alle mittlerweile wissen, wie der Hase läuft. Ja, ich glaube, jeder weiß, wenn ich zu Hause angerufen werde von meinem Sparkassenvertreter, dann ist es wahrscheinlich nicht der Sparkassenvertreter, wenn er nach einem TAN fragt am Telefon. Genau. Anders ist es im Kryptobereich, weil da sind die Leute vielleicht nicht 100% drin und wissen nicht, dass sie ihre Bitcoin vielleicht nicht an eine Verifizierungsadresse senden sollen oder. Und das kleinste Tippfehler in der Adresse schon dafür sorgen können, dass eine Überweisung eben nie wieder zurückholbar ist aufgrund der Blockchain-Technologie. Deswegen shiftet sich auch so das Thema. Ja, es werden immer mehr Leute darauf aufmerksam. Die klassischen Callcenter, die vorher dich angerufen haben und gesagt haben, hier, ich brauche Geld von dir oder hier ist mein Microsoft-Support und bezahl mir mal, keine Ahnung, 300 € in Giftcards von Amazon oder was auch immer. Die haben natürlich auch erkannt, dass in dieses Internet-Money, egal ob es jetzt Bitcoin ist oder eben auch Monero, die noch stärker oder noch schwieriger nachzuverfolgen sind, das haben sie sofort. Da muss man nicht erst noch einen Exchange machen und eine Gutscheinkarte in physisches Geld wechseln. Und die gehen mit den Callcenter mittlerweile eben einher, schreiben Mails, rufen die Leute an und versuchen sie dahin zu bringen, sich in ihren legitimierten Account einzuloggen, bis hin zu Unternehmen, die das, was sie vorher als CEO-Fraud hatten, jetzt eben in ihr Krypto-Wallet haben. Dagegen kann die Bank an sich eben auch kaum was tun, weil die ganzen Adressen können natürlich nicht klassisch wie eine IBAN verifiziert werden, weil das System eben dezentral läuft. Man kann natürlich schon irgendwelche Sicherheitsmechanismen einführen, wenn ein Broker irgendwann sieht, okay, da geht immer wieder Geld an diese Adresse, dann kann man natürlich schon sich dazwischen hängen, aber dann generiert eben ein Angreifer eine neue Wallet, was mit 3 Klicks getan ist. Und dann hast du diese Adresse wieder nicht auf der Blacklist. Ne? Und das sind so Sachen, damit müssen wir uns in Zukunft beschäftigen. Und das betrifft Privatpersonen von kleinen Eurobeträgen bis hin zu theoretisch Hunderttausenden, die da flöten gehen können. Und auch Unternehmen, was eben klassisch damals CEO-Fraud war, mit hier bitte gib die Investition an eine polnische IBAN frei, nur dass das Geld hier definitiv nicht wieder zurückkommt.
Und jetzt hilft da heute KI.
Den Angreifern.
Ja, genau.
Also gewisserweise hilft KI auch den Verteidigern. Und wir haben natürlich auch Tools und Provider im Einsatz, die, wie du es schon gesagt hast, Marcel, auch da drauf schauen, dass du nicht gegen bekannte, sage ich mal, böshafte Wallets deine Kryptos irgendwo hinschickst. Also da gibt's ja hier Chainalysis ist, glaube ich, mit einer so der größten Anbieter da draußen am Markt, ne, die quasi auf deiner Transaktion dann mit als Prozess mit drauf sitzen und da eine Verifizierung dann drauf machen und die auch eine Warnung entsprechend zurückgeben, wenn das gegen irgendeine Wallet geht, die bekannterweise von der Lazarus-Gruppe beispielsweise genutzt wird. Und ansonsten, was wir aber da sehen, und du hast ja den Hack schon angesprochen, also den Angriff Bybit, um die es sich hier gehandelt hat, das war wirklich kein kleines Ding. Ne? Das war der größte Bank-Heist oder Money-Heist der Welt, ja, wenn man das mal wirklich auch mit Hartgeldwährung vergleichen würde. Auch so viel Geld wurde noch nie geklaut. Es waren 1,5 Milliarden Dollar umgerechnet, ne? Also in ETH, die dort abgeflossen sind. Und das ist natürlich eine enorme Summe. Aber auch da muss man mit dazu sagen, das war eine sehr, sehr sophisticated Attack, die dort durchgeführt wurde von einem Nation-State-Actor. Also da steckt Nordkorea dahinter. Die machen das schon seit vielen Jahren ganz gezielt auf Kryptounternehmen, um einfach auch teilweise die Atomwaffenprogramme natürlich noch weiter zu finanzieren. Der Angriff war super komplex und hat natürlich auch nicht nur jetzt wieder auf Bybit selbst gezielt, als diejenigen, die quasi auf dem Geld drauf sitzen, sondern wieder auf den Supplier von Bybit, der quasi die technische Seite ihrer Wallets abgedeckt hat. Und da sehen wir wieder, die meisten Angriffe heutzutage passieren gar nicht mehr auf die Firmen direkt oder auf das Endziel direkt, sondern gehen irgendwo immer auf die Supply Chain und suchen sich da ein weitaus einfaches Ziel. Und ich glaube, das wird definitiv auch was sein, was wir noch in Zukunft viel, viel vermehrter sehen werden, vor allem mit KI-Unterstützung, die dann eben dort ja irgendwelche Exploited Vulnerabilities relativ schneller ausnutzen kann und wo sich dann die Aggressoren weitaus einfacher durch den Weg zu ihrem Ziel hin dann bahnen können.
Oder wo man auch mal Daten vielleicht schneller und besser analysieren kann, was einem das alles nützt, um vielleicht einen Hop weiterzukommen, da wo man richtig Kohle machen kann.
Genau, ja, absolut. Also das ist ja eben auch das, wofür KI natürlich perfekt ist, ist einfach eine gigantische Menge an Daten durchzuarbeiten und dann ein sinnvolles Ergebnis am Ende bei rauszubekommen. Ne? Und so nutzen wir es ja eigentlich auch schon auf der defensiven Seite, indem wir beispielsweise auf einer SIEM-Seite, wo du natürlich auch enorm viele False Positives hast, schon mit KI-Unterstützung sehr gut jetzt diese False Positives einfach weitaus besser und schneller ausmerzen kannst, sodass sich dann dein First oder Second Level, der wirklich dann ein Mensch ist und sich um irgendeine Alarmmeldung kümmert, ganz konkreter darum kümmern kann und nicht einen Großteil seines Tages damit verbringt, immer diese False Positives quasi auszuräumen.
Die positiven und negativen Seiten der künstlichen Intelligenz, damit werden wir uns mit Sicherheit noch einige Jahre untertrieben. 100 und mehr Folgen herumschlagen.
Bis wir dann bei Post-Quantum-Kryptographie sind, dann ist das der neueste Shit. Ja, es wird sich alles die Klinke geben.
Ja, das denke ich auch. Aber es ist immer wieder gut zu betonen, sag ich mal, Risiken und vielleicht Chancen gleichwertig zu halten, so wie wir es am Anfang auch schon hatten, wenn man auf amerikanische Hersteller schaut, dass man auch nicht überall nur Schatten sieht, sondern auch manchmal Licht sieht, weil auch das geht ja manchmal, wenn man auf den größten Bankraub und Moneyraub der Welt guckt, wenn man auf die ganzen Nation States guckt und so weiter, dann geht das vielleicht manchmal verloren, das Licht am Ende des Tunnels. Aber das ist, glaube ich, deswegen immer so wichtig, dass wir es auch hier betonen, dass es sowas gibt. Also von daher finde ich sehr gut. Und kommt vielleicht mal zu unserem Ausblick am Ende der Folge. Da haben wir natürlich nochmal eine spezielle Frage an dich aus dem Finanzsektor, nämlich es ist ja so, dass immer mehr darauf gucken, ja, wie ist eigentlich die IT-Security, die Informationssicherheitslage, der Reifegrad bei den Unternehmen. Das machen Versicherungen, das macht der Vater Staat durch verschiedene Regulatorik. Aber vielleicht in Fragezeichen auch irgendwann mal die Banken oder vielleicht heute schon. Und da gilt der Ausblick hin. Wie sieht denn das aus, wenn sich Unternehmen Geld leihen wollen? Wird das als Risikofaktor heute mit betrachtet oder ist das ein Thema der Zukunft? Wie siehst du das?
Also mir ist zumindest aus meiner eigenen Erfahrung nichts konkret bekannt. Ja, und als Disclaimer mit dazugestellt, ja, es kann natürlich durchaus sein, dass es schon irgendwo passiert. Könnte mir vorstellen, dass die in Amerika da ein bisschen weiter sind, was so Kreditvergaben für Firmen angeht, dass sie da auch so ein bisschen Due Diligence auf eine Security-Richtung machen. In Deutschland ist mir tatsächlich jetzt keins bekannt bei dem Thema Kreditvergabe. Vielleicht gibt es auch nochmal irgendwo eine Abgrenzung zwischen bis 50 Millionen ist es uns wurscht, weil das ist eh alles irgendwie versichert dann nochmal von einem Rückversicherer oder so. Und alles, was da drüber hinausgeht, braucht nochmal eine weitaus tiefere Due Diligence, die sich das dann auch mit anguckt. Aber ich selbst war jetzt noch in keinem Prozess mit drin beteiligt, wo es eben um wirklich eine Kreditvergabe für Unternehmen geht, wo ich auch nochmal gewisse Security-Vorgaben mit testen musste oder mir anschauen musste. Wo wir das natürlich schon überall machen, zweifelsohne sind alle Themen in Richtung Outsourcing, Third-Party-Risk-Management und so, wo du ja auch jetzt deine Partner wirklich durchleuchtest und schaust, wie ist ihre Governance aufgestellt, was haben die wirklich für Tools und wie sind ihre Prozesse und so weiter und so fort. Ich kann mir aber natürlich absolut vorstellen, dass das ein Thema wird, weil, und das haben wir ja auch an den ganzen Berichten gesehen, die jetzt letztes Jahr auch wieder die Allianz und die WEF rausgegeben haben, wo sind die größten Risikofaktoren in der Weltwirtschaft, Cybersecurity irgendwo immer in den Top 3 gewesen. Ne?
Ja.
Und das heißt, da geht auch dementsprechend wirklich viel Geld verloren. Ich glaube, letztes Jahr waren es allein in Deutschland, waren wir schon bei Milliardenbeträgen an Cybersecurity-Verlusten, die wir hatten in deutschen Firmen, nur in Deutschland.
Müssten mehrere Milliarden, ja.
Mehrere Milliarden gewesen sein. Und da wird es dann natürlich auch von einer Kreditgeber-Institutsseite irgendwann mal der Blick dahin gehen, wie komme ich denn wieder an dieses Geld ran? Ja? Wenn ich jetzt natürlich irgendwie meinem Kredit gebe und dann geht die Firma brach, haben die natürlich auch etablierte Prozesse dahinter, was dann das Insolvenzverfahren angeht. Die Banken sind meistens diejenigen, die dann aus der Insolvenzmasse ihr Geld wieder zurückkriegen, weil man sagt, die sind in Anführungszeichen wichtiger, um auch wieder den Finanzmarkt aufrechtzuerhalten. Aber einfach in Zukunft sich da auch über die Due Diligence mehr Gedanken zu machen, die Security von diesen Firmen auch nochmal tiefer anzuschauen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das was sein wird, was wir adoptieren werden, einfach um der Lage mehr Herr zu werden, welche Firmen könnten eben auch durch Cybervorfälle einfach in Zukunft ja nicht mehr weiter existieren. Es gibt jetzt nicht so viele prominente Fälle. Letztes Jahr gab es ja diesen Fall aus UK von diesem Logistikunternehmen, aber selbst bei denen hat man ja schlussendlich gesagt oder schon rausgefunden, dass die eigentlich davor schon finanziell nicht so gut dastanden und dass eigentlich die Ransomware, die bei denen vorgefallen ist, einfach nur der finale Todesstoß war.
Wobei das natürlich so für die aktuelle Situation auch immer mehr und mehr Unternehmen auch treffen darf, weil wenn man sich gerade, ich meine, es gibt wie immer Verlierer und Gewinner der aktuellen Situation und wenn man sich vielleicht gerade eher als Verlierer in einer Branche tummelt, dann einen zusätzlich sowas trifft und es gibt nun mal vielleicht gerade ein paar mehr Verlierer als üblich, dann ist das vielleicht ein Thema, was auch mehr und mehr wird, ne? Und deswegen, also ich könnte mir deinen Blick in die Glaskugel auch erstmal vorstellen. Das ist ja der Ausblick, wo man freie Gedanken laufen lässt, mal in die Zukunft guckt, dass sowas mehr und mehr betrachtet wird, weil warum sollte man nur gucken, keine Ahnung, ist nebenan ein großer Fluss und hat das ein großes Risiko, wenn man weiß, okay, gerade in der und der Branche wissen wir, die sind sehr automatisiert, da gibt's vielleicht auch viele, sag ich mal, Summen für Betriebsunterbrechungen oder irgendwelche anderen Schäden, die damit einhergehen. So Logistiker sind ja auch bestes Beispiel durch ihre automatisierten Prozesse und Co., dass man vielleicht bei, irgendwann muss man ja anfangen oder irgendwann wird eine Bank wahrscheinlich anfangen, dass man dann sagt, so jetzt gucken wir mal in den und den Branchen hin, ab der und der Kreditsumme, dass das vielleicht so irgendwann uns mal ereilt.
Absolut. Also ich meine, ich kann mir durchaus vorstellen, wo du ja jetzt schon bei Kreditvergaben, bei Firmen, wo ja raufgeschaut wird, sind ja die typischen Themen, hast du in ISO 9000 zum Qualitätsmanagement, weil das einfach Usus und Standard ist mittlerweile. Das ESG-Rating geht ja auch immer mehr in die Richtung, dass da drauf auch geschaut wird bei Kreditinstituten. Und dann ist es eigentlich nur noch ein kleiner Sprung, sage ich mal, in Richtung der Cybersecurity. Und da könnte natürlich eben auch wieder NIS-2 und so jetzt auch nochmal ein Treiber dessen sein, dass man halt sagt, hey, sind Sie denn NIS-2 compliant? Es gibt kein NIS-2 compliant Zertifikat, ja, das weiß ich. Und das, bitte hoffe ich, kriegt ihr jetzt keine bösen Kommentare dann in euren Stream rein. Aber auf so eine Art und Weise könnte man dann natürlich auch als Kreditgeber auch mal sowas abfragen, ja, oder haben Sie eine Cyberversicherung auch? Mal ganz konkret, ja, weil wenn man dann schon mal sagt, ja, hier, das ist unser Versicherungsgeber mit der und der Marge und hast du nicht gesehen und der abgedeckten Summe, könnte das ja auch schon wieder halt durchaus ein Qualitätsurteil sein, bis zu einem gewissen Aspekt, wo ein Kreditgeber sagt, okay, dann gehen wir da mit und dann könnt ihr x Euro von uns haben.
Hört sich gut an. Ich bin gespannt, was uns im Finanzsektor in Zukunft erwartet, sowohl was die DORA angeht, wenn es weitergeht, was Krypto angeht und auch natürlich, was die Kreditvergabe angeht. Ich bin mir sicher, du wirst uns auf dem Laufenden halten, spätestens wenn wir in ungefähr 50 Folgen wieder anklopfen und sagen, Max, wie sieht's aus, was hat sich getan? Dann bin ich mir sicher, dann legen wir wieder los. Und bevor wir hier neben der Jubiläumsfolge noch einen weiteren Rekord machen, den Rekord der längsten Folge, bedanke ich mich, Max, für dein Kommen zu unserer 100. Folge. War sehr, sehr cool, dass du da warst, unser Gast warst in unserer für uns doch sehr, sehr besonderen Folge. Und von daher ein ganz, ganz großes Dankeschön zu dir nach Hause und für dein Dasein.
Ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Hat mir wieder mal unglaublich viel Spaß gemacht. Ihr stellt auch immer wirklich gute Fragen, über die ich ab und zu sehr gut nachdenken muss, wie man, glaube ich, mitgehört hat, dass mir auch einfach mal ein Wort entfällt. Von daher danke nochmal von meiner Seite. Viel Erfolg euch auch noch weiterhin. Ja, ich bin wirklich passionierter Zuhörer auch bei euch. Ihr macht das wirklich super und ich finde auch, ihr habt eine sehr geile Auswahl an Leuten, mit denen ihr da redet. Von daher, keep it going und ja, ich freue mich auf Nummer 150.
Das machen wir so. Danke, Max. Die letzte Alright. Worte hat wie immer der Marcel. Auch zur 100. Folge. Wird sich nie ändern.
Ja, ja, vielen Dank auch von mir in die Runde. Ich meine, Max hat das gerade so gesagt, nicht, dass wir noch irgendwie negative Kommentare bekommen. Ich meine, bei den 3 Zuhörern, ich meine, einen davon haben wir jetzt hier kennengelernt mal wieder und den 2 anderen, die noch dabei sind, erwarte ich jetzt nicht, dass jemand da was reinschreibt. Aber ihr könnt die Funktion gerne nutzen. Ihr könnt uns gerne mal eure Hass, aber auch eure Liebesbotschaften
oder wenn ihr ein Tattoo geben, haben wollt.
Wenn ihr ein Tattoo haben wollt, podcast@hco-online.de, feel free, wenn ihr sagt, ihr wollt die nächsten 100 Folgen auch mal dabei sein. Ihr habt ein Thema, das sollen wir diskutieren und wir sollen uns als Service-Dienstleister selber überlegen, wer dazu was sagen kann. Dann schreibt uns gerne. Das ist auch die Aufforderung zum Mitmachen, nicht nur zum Zuhören. Also seid gerne dabei. Ich glaube, wir haben in den letzten 100 Folgen uns schon weiterentwickelt und euer Feedback lässt uns auch weiter wachsen, weiter dabei sein, damit wir auch sehen, für wen machen wir das Ganze denn. Also wir haben ein paar mehr als 3 Hörer, aber es ist 5. Natürlich immer, genau, es ist noch ausbaufähig und ich glaube, wir werden erst aufhören, wenn es die Cybersecurity nicht mehr benötigt. Also werden wir wahrscheinlich hier noch ungefähr, keine Ahnung, wenn wir in dem Rhythmus weitermachen, wir haben jetzt 3,5 Jahre für 100 Folgen gebraucht, dann werden wir noch so ungefähr 1400 Folgen hier sitzen, bis wir das dann aus dem Ruhestand rausmachen und dann können wir überlegen, wie es weitergeht, falls es Podcast dann überhaupt noch gibt oder ob Podcast dann auch nur noch in der Blockchain abgebildet werden.
Jetzt gucken gehen wir aber Jubiläumskuchen
essen. Jetzt gehen wir Jubiläumskuchen essen. Vielen Dank, schöne Grüße und wir sehen uns sicherlich demnächst mal wieder live und in Farbe und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Bis Macht's bald gut. Und alles Gute euch.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.